Liebe Freunde, ich möchte heute Morgen mit euch über eine Nebensache nachdenken, die aber der Hauptsache manchmal oder oft im Weg steht. Die Nebensache sind unsere Worte, das, was wir so reden, labern, schnacken so den ganzen Tag. Und die Hauptsache ist Gottes Handeln, ist sein Wille, dass sein Wille geschieht. Und dazu möchte ich mit euch eine Begebenheit anschauen aus der Geschichte Israels. Israel lebte ja 400 Jahre lang in Ägypten. Und viele Jahre davon waren sie versklavt aufs Härteste. Und Gott hat dann den Mose berufen, Israel eines Tages rauszuführen aus Ägypten. Und das Ziel war das von Gott verheißene Land Kanaan. Und als dieses riesige Volk unterwegs war, kamen die nach ein paar Tagen Fußmarsch an die Grenze von Kanaan. Und da sagte Gott, sie sollen ein paar Kundschafter losschicken, die mal das Land ausspähen und dann können sie rein. Und haben sich 12 Männer aufgemacht und ich möchte es euch vorlesen. 4. Mose 13 steht das, Vers 31, folgende, wer da mitlesen möchte. Da steht, da kommen die 10 Kundschafter zurück und sagen folgendes. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Josua und Kaleb, die auch mit als Kundschafter in dem Land waren, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man soll sie steinigen. An dieser Stelle entschied Gott, ich vernichte dieses ganze Volk. Mose konnte Gott umstimmen. Das Ergebnis war, dass Israel 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen ist. Und niemand von denen, die damals gesagt haben, ach, wenn wir doch in Ägypten schon gestorben wären und wenn wir am besten noch in dieser Wüste stürben. Jeder, der das gesagt hatte, musste in dieser Wüste sterben. Und der dabei war. Und erst die neue Generation durfte dann in Kanaan rein. Was war das Problem? Gott hatte versprochen, Israel nach Kanaan zu führen. Und an einer Stelle hat Gott sogar mal gesagt, ihr werdet stille sein, ich will für euch kämpfen. Und jetzt, wo es so weit war, da redeten diese Israeliten, diese Leute, so, als hätten sie nie Gottes Versprechen gehört. Und als ich das gelesen habe, musste ich sagen, das kenne ich. Ende März 2010 ist mein Auto kaputt gegangen. Also ich musste mal in die Werkstatt. Das Problem kannte ich, da fällt immer mal so ein Zylinder aus. Also ich brauche ab und zu mal ein neues Zündkabel. Und als ich dort auf dem Hof der Werkstatt stand, habe ich gesehen, da tropft was unter dem Auto. Da war die Bremsleitung gebrochen. Und da schieben wir halt das Auto so rein in die Werkstatt. Und da sagt der Mann, der Automechaniker, na gut, dass Sie hier sind, Ihr TÜV ist ja auch schon einen Monat abgelaufen. Ich wollte eigentlich nur ein Zündkabel, musste dann mit der Bahn nach Hause fahren und dann nachmittags rief mich die Frau an aus dem Autohaus und sagte, Herr Döhler, jetzt setzen Sie sich mal kurz hin. Ihr Auto ist gerade mal noch 1.800 Euro wert. Es hat aber einen Schaden von 2.500 bis 3.000 Euro. Der Mechaniker hat gesagt, er würde Ihnen noch einen Henkel schweißen zum Wegschmeißen. Und wo die das so gesagt hat, war gut, dass ich saß. Mir war klar, ich brauche jetzt ein neues Auto. Weil ich bin aufgrund meiner Arbeit, bin im Reisedienst, ich brauche ein Auto. Und sofort begann ich so zu reden und zu denken wie die Israeliten damals. Ich sagte, wir haben nicht genügend Geld für ein neues Auto. Und ich habe jetzt auch wirklich keine Zeit. Ich muss Predigen vorbereiten, habe dort noch eine Evangelisation. Wie soll ich jetzt mir ein Auto suchen? Und bei dieser Automarktlage, da kriege ich irgend so eine schrottreife Printe und gehe in einem halben Jahr wieder auf die Suche. Und die dementsprechenden Gefühle haben sich natürlich auch eingestellt, ne? So schwitzige Hände und so leichte Panik, leichtes Zittern, die Knie sind ein bisschen so weich. Ne? So. Die Situation war ja im Grunde identisch mit der von Israel. Es gab ein Problem, aber Gott hatte im Vornherein schon die Situation geklärt mit seinen Versprechen. Aber ich redete, als hätte ich Gottes Versprechen nie gehört. Also Gott verspricht ja zum Beispiel, also in der Bibel heißt es, Gott ist gut. Alles dient zu eurem Besten. Auch das schrottreife Auto. Er schläft und schlummert nicht. Noch bevor ihr ihn bittet, weiß Jesus, was ihr braucht. Fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind ja Versprechen, die ich in Predigten schon 100-mal gehört habe und in der stillen Zeit auch schon x-mal gelesen habe. Und trotz dieser Versprechen dachte und fühlte und redete ich genau wie die Israeliten. Ich kann das vorwegnehmen, Gott hat nicht dieselbe Reaktion gezeigt. Also ich musste jetzt nicht 40 Jahre auf ein neues Auto warten. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Die ersten 10 Kundschafter, von denen wir vorhin gelesen haben, die stehen für ein fleischliches Reden, für ein ungeistliches Reden. Und Kaleb und Josua, die stehen für ein Reden im Geist. Und liebe Freunde, wenn wir fleischlich reden, wenn wir im Unglauben reden, wie die 10 Kundschafter, dann werden wir bei jeder Möglichkeit von einem Problem reden. Wenn wir aber wie Kaleb und Josua im Glauben leben, dann werden wir bei jedem Problem von Gottes Möglichkeiten reden. Die einen reden bei jeder Möglichkeit von einem Problem. Die Leute, die im Glauben leben, bei jedem Problem von Gottes Möglichkeiten. Wenn wir im Geist reden, beziehungsweise im Willen Gottes, dann kann Gott uns segnen. Wenn wir reden wie die 10 Kundschafter, dann kann uns Gott nicht segnen. Und wir öffnen auch dem Feind Tor und Tür, unser Leben zu verpfuschen. Das bedeutet ja, wir müssen darauf achten, beziehungsweise uns überhaupt erst lernen, im Willen Gottes zu reden. Der Paulus, der warf mal den Christen in Korinth vor, dass sie Babys sind. Babys im Glauben. Und sie haben sich noch nicht weiterentwickelt. Dass sie also vielleicht zum Beispiel noch gar nicht gelernt haben, im Willen Gottes zu reden. Den Willen des Vaters im Himmel zu erkennen. So wie ein Baby erst die Sprache der Eltern lernen muss, so müssen wir ja als Christen auch erst die Sprache Gottes lernen. So mit Problemen und mit Versuchungen, mit Angriffen umzugehen wie Jesus. Jesus sagte mal in Markus 11, Vers 22, habt Glauben an Gott, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, erhebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschehen wird. Dem wird geschehen, was er sagt. Jesus verwendet hier für unsere Sorgen und Probleme ein Bild, der Berg. Wenn wir in unserem Leben Bergen gegenüberstehen, dann sprechen wir ja gewöhnlich über die Berge, ja? Ich habe über mein Problem, über mein Bergauto gesprochen. War halt nur noch ein Bergschrott. Jesus sagt aber nicht, dass wir über unsere Probleme reden sollen, sondern was sagt er? Wir sollen zu ihnen reden. Was sollen wir zu ihnen sagen? Es ist ja offensichtlich, dass wir nicht unseren Willen entgegenschleudern sollen, sondern es soll Gottes Wille sein, den wir sagen. Und sein Wille ist sein Wort, die Bibel. Als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde, kurz nach seiner Taufe, da entgegnete er auch nur Gottes Wort bei den Problemen, die auf ihn zukamen. Jesus hat ja nicht über das Problem Hunger geredet, als der Teufel kam und sagt, mach dir doch aus diesen Steinen hier Brot. Jesus hätte auch sagen können, Teufel, hast eigentlich recht. Es ist so unfair, dass Gott mich hier schmachten lässt. Oh, ein richtiges Brot, das wäre was. Du hast recht, Teufel. Warum lässt Gott mich hier so leiden? Nee, Jesus hat sich gar nicht auf die Diskussion eingelassen. Der hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Als ich damals so im Unglauben über mein Problem Auto geredet habe und Panik geschoben habe und so hin und her, da ist mir was ganz Glückliches passiert, nämlich der Heilige Geist hat mich an Gottes Versprechen erinnert. Nämlich das, das in mir mit einmal so hochkam, diese Worte: Sorge dich nicht, Jesus sorgt sich für dich. Gott aber wird all eure Mangel abhelfen und so weiter und so fort. Und an diesem Punkt musste ich mich entscheiden. Nehme ich dieses leise Reden des Geistes ernst oder nicht? Und wenn ich das ernst nehme, dann muss das eine Konsequenz haben. Dann darf ich nicht mehr über mein Problem reden. Dann darf ich mir nicht mehr Sorgen machen. Und ich habe mich damals schweren Herzens dafür entschieden, zu sagen, okay, Jesus, tut mir leid, dass ich geredet habe, als hättest du mir nie was versprochen. Habe also Buße getan darüber, über dieses Reden. Und dann habe ich angefangen, so zu reden, als würde ich glauben, dass die Versprechen von Jesus wahr sind. Habe ich gesagt, ich danke dir, Herr Jesus, für diesen herrlichen Tag. Hier. Es ist dein Tag. Und ich danke dir, dass die Bremsleitung heute erst auf dem Hof von der Werkstatt gebrochen ist und nicht auf dem Weg dahin. Und ich danke dir, dass du schon seit langem wusstest, dass mein Auto genau heute kaputt geht. Und ich danke dir, dass du auch den Automarkt kennst. Und ich danke dir, dass du dich um alles sorgst. Und ich danke dir, dass ich ganz ruhig sein kann. Und ich muss zugeben, ich kam mir relativ blöd dabei vor. Aber wie ich so betete und so manches Bibelwort auch durchbetete, überkam mich so eine herrliche Freude und ich fing so langsam an zu grinsen und dann bin ich so rumgetippelt und irgendwann habe ich gesagt, Halleluja, ich darf mir ein neues Auto aussuchen. Ich darf mir ein Auto kaufen. 10 Sekunden später dachte ich, aber dein Geld reicht nicht. Und ging die ganze Sorgenmaschinerie wieder los. Also dachte ich, okay, ich mache nochmal diese, Jesus, du sorgst und danke für diesen Tag und danke, dass du auch genügend Geld hast. Aber es ging so ein bisschen hin und her. Und liebe Freunde, ich hätte mir 10 Tage schlaflose Nächte versorgt. Ich hätte vielleicht noch mit meinen Freunden drüber geredet, wie unpassend das alles ist und schwierig und so. Und ich hätte 3, 4 schlechte Tage vielleicht gehabt. Aber das will Gott für uns eigentlich gar nicht. Sondern ich durfte auf sein Wort vertrauen und dann erleben, wie Frieden wird. Jesus lehrt uns nicht, dass wir über unsere Probleme reden, in erster Linie, sondern dass wir zu ihnen sprechen. Und dabei sollen wir, wie gesagt, nicht unseren Willen dem Problem entgegenschleudern, sondern Gottes Willen. Im Glauben reden sollen wir. Und seinen Willen finden wir in der Bibel und dazu müssen wir freilich seinen Willen kennen. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Deinen Willen kennen, Herr. Die Grundvoraussetzung ist, dass unser Reden mit Gottes Wort übereinstimmt, mit seinem Willen. Und da möchte ich gleich am Anfang ein Missverständnis ausräumen. Ich will nicht sagen, dass wir alles haben können, was wir nur laut aussprechen. Es gibt ja auch so ein Wohlstandsevangeliumsprediger, die dann sagen, du musst alles nur laut genug immer aussprechen und in Jesu Namen noch anhängen und dann kriegst du das. Also in Jesu Namen, ich werde Millionär, in Jesu Namen, ich werde Millionär, ich werde Millionär. Also darum geht es nicht. Es geht nicht in erster Linie um uns. Zu unseren Bergen zu sprechen, das ist keine Zauberformel. Wir wenden sie an mit unseren Schwierigkeiten oder wenn wir was wollen und danach machen wir mit unserem fleischlichen Leben einfach weiter. Also darum geht es nicht. Die Bibel lehrt über Gottes Wort im Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch das Wort Gottes erschaffen wurde, sodass alles, was wir sehen, aus dem Nichts geschaffen ist. Also Gott sprach und es entstand das, was er sagte. Und darüber hinaus lesen wir dann im Hebräer 1, Vers 3 auch noch, dass Gott das ganze Universum, also auch das schöne Stuttgart und unser schönes Sachsen, zu jeder Sekunde, in der das noch existiert, durch sein Wort erhält. Durch sein mächtiges Wort. Gott schafft durch sein Wort die Realität, von der er spricht. Im Jesaja 55, Vers 11 heißt es, so soll das Wort, das aus meinem Mund kommt, auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wenn früher ein König eine neue Ordnung aufstellte, dann hat er Herolde gebraucht, die er rausgeschickt hat ins Land. Und die mussten dann auf jedem Marktplatz diese Ordnung rausrufen. Und liebe Freunde, nichts anderes machen wir, wenn wir zu den Bergen in unserem Leben sprechen. Wir sprechen Gottes Wort auf und richten seine Ordnung auf. Dasselbe haben ja auch die Psalmbeter getan. In Situationen, die ausweglos schienen, riefen sie Gottes Ordnung aus. Sie redeten von Gottes Eingreifen, obwohl davon überhaupt gar nichts sichtbar war. Zum Beispiel Psalm 42, Vers 5. Da schreibt er: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Da ist das Problem riesengroß vor Augen und von Gottes Hilfe ist ja überhaupt gar nichts sichtbar. Ja, wie ich mit meinem kaputten Auto vor der Werkstatt. Ich habe nichts gesehen von neuen Autos. Ja, da war so ein Autohaus daneben. Die waren zu teuer. Ja? Und was macht der Psalmbeter? Der sagt, dieser Feind, dieses Problem darf mich nicht in die Knie zwingen. Gott wird mir helfen. Und so sollen wir im Glauben reden. Oder als David verfolgt wurde und alle haben damit gerechnet, gleich ist sein Kopf ab. Das sagt David, Psalm 52, Vers 8. Ich aber werde bleiben wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewiglich. Fritz Heinrichi war von 1913 an bis Ende der 40er Jahre im Libanon als Missionar tätig. Er und sein Mitarbeiter, der auch erst Muslime war und sich dann bekehrt hat, der Bruder Ibrahim, die haben unter Muslimen von Jesus erzählt. Und damals wie heute ist es nicht immer leicht und auch nicht immer ungefährlich. Und schon mehrmals hatten Muslime versucht, diesen Fritz umzubringen. Und zu dem Punkt, wo ich euch jetzt was aus seiner Biografie vorlesen möchte, hatten sich 10 Leute verschworen, nichts mehr zu essen, bis sie Fritz getötet haben. Und da schreibt er in seiner Biografie: In Jenin bestellten wir in einem Restaurant ein Mittagessen. Während Bruder Ibrahim sein Essen bald bekam, auch der am Nachbartisch sitzende mohammedanische Professor seinen Teller hatte, musste ich längere Zeit warten. Ich hatte eigentlich nur Reis und Bohnen bestellt. Schließlich bekam auch ich serviert und konnte essen. Danach stiegen wir in den Wagen und wollten weiterfahren. Bald darauf bekam ich starke Zuckungen und fiel in Ohnmacht. Ich sagte noch schnell: Bruder Ibrahim, ich bin vergiftet, ich werde sterben. Bruder Ibrahim schlug Markus 16 auf und las die Stelle vor: Wenn Sie etwas Tödliches trinken, soll es Ihnen nicht schaden. Dann hörte ich ihn noch beten: Herr Jesus Christus, wir gehen in deinem Namen und für solche Leute wie uns hast du dieses Wort gesprochen. Wenn mein Bruder stirbt, dann muss ich dein Buch, die Bibel, weglegen, denn dann hättest du gelogen. Mehr hörte ich nicht. Nach einer Weile öffnete ich die Augen und sagte: Ibrahim, es geht besser. Ibrahim erwiderte: Es muss besser gehen. Kannst du dir denken, dass der Herr Jesus gelogen hat? Du wirst nicht sterben, denn die Worte Jesus sind und bleiben wahr. Denk nur nicht, der Herr Jesus könnte gelogen haben. Sei ohne Sorge. Ich habe ihm seine Zusagen vorgelegt, als du in Ohnmacht dalagst. Die Erhörung ist gewiss. Es geht hier nicht um menschliche Erwägungen, sondern nach seinem Wort. Dieser Bruder Ibrahim, der hat nicht über das Problem Vergiftung gesprochen, sondern wie ein Herold hat er Gottes Ordnung ausgerufen. Und ich frage mich, was hätte ich in dieser Situation gemacht? Hätte ich Panik geschoben? Was hättest du in dieser Situation gemacht? Hättest du dieses Wort aus der Bibel überhaupt gekannt? Liebe Freunde, deshalb ist es so wichtig, auch dass wir Gottes Wort kennen, damit wir wissen, auf was wir uns berufen können, welche Ordnungen in Gottes Reich gelten und welche nicht. Kaleb und Josua sagten damals: Wir werden Jericho besiegen. Wir werden sie fressen wie Brot. Gott hat es uns versprochen. Und genauso sprach auch dieser Bruder Ibrahim: Tödliches kann uns nicht schaden, weil Jesus es versprochen hat. Ich habe dieses Beispiel in Bockau erzählt. Das ist in Sachsen, ein kleiner Ort, nicht groß bedeutend. Und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau, so 75 vielleicht, auf mich zu, mit tränenden Augen, sagt zu mir: Herr Döhler, genau das habe ich erlebt. Mein Vater hat sich in seiner Firma bei einem Arbeitsunfall vergiftet. Und alle haben gesagt: Keine Rettung, der stirbt. Und dann sagte mein Vater zu seinen Kollegen: Ich bin Christ und für mich gilt, dass Tödliches mich nicht schaden wird. Das hat mir mein Jesus versprochen. Und dann sagte er mir mit tränenden Augen: Und er hat es überlebt. Es ist nichts passiert. Ich merke, da muss ich viel lernen. ich für mich. Gottes Wort schafft die Realität, die es sagt. Ich habe eine ganze Reihe von Bibelversen, die ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufe und die ich auch fast täglich immer laut ausspreche. Wie ein Herold rufe ich da Gottes Ordnung über mein Leben aus. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist mein Taufspruch, sage ich. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte, das ist vergangen. Neues ist geworden. Und in meinem Leben gibt es so manches, was noch nicht neu ist, was ich so gerne mal abgelegt hätte und wo ich mich seit Jahren damit rumquäle. Aber ich rufe Gottes Ordnung aus und sage, ich bin eine neue Schöpfung und alles ist neu geworden und das wird siegen. Oder Römer 6, Vers 11, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin der Sünde gestorben und ich lebe der Gerechtigkeit. Oder Jesaja 53, die Strafe für meine Sünde liegt auf Christus, damit ich Frieden habe und durch seine Wunden bin ich geheilt. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ich bete gerne und ich lobe gerne und ich bete Gott gerne an. Oder 2. Timotheus 1, Vers 7, ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vor kurzem kam jemand auf mich zu und hat mir erzählt von viel Angst, mit der er zu tun hat. Dass sein Alltag von Angst geprägt ist. Und ich habe mich sehr hilflos gefühlt, dachte, was soll ich hier sagen? Auch keine Ahnung, ich habe auch manchmal Angst. Und dann kamen wir auf diesen Bibelvers. Ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da hat diese Frau an diesem Bibelvers erkannt, wow, Gott hat in mich keine Angst reingelegt. In mir ist kein Geist der Furcht, sondern nur der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn Angst kommt, dann kommt die von außen. Und die muss ich nicht annehmen. Und seitdem hat diese Person das zu ihrem Bekenntnis gemacht. Ich habe keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir haben es einige Zeit später gesehen und sagte, es geht besser. Und so lebt sie jetzt mit diesem Wort. Und sie redet nicht mehr über ihre Ängste, sondern sie redet über den Geist, den sie hat. Nämlich der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und die paar Bibelverse, die ich aufgezählt habe, man kann diese Liste fortsetzen. Hauptsache, es deckt sich mit Gottes Wort. Dabei geht es nicht darum, dass wir realitätsblind sind. Ich weiß, dass ich manchmal zum Beispiel überhaupt keine Lust habe zum Bibellesen und zum Beten. Ich meine, wie es dir geht. Also manchmal geht mir da die Lust flöten. Aber dann rede ich nicht über meine Unlust, sondern ich sage, Jesus, ich bekenne deine Ordnung. Für deine Kinder gilt, dass sie Freude haben an deinem Wort. Und ich habe Freude an deinem Wort und ich werde sie wieder haben. Wie gesagt, es geht nicht darum, realitätsblind zu sein, sondern es geht darum, Gottes Realität höher einzustufen als das, was ich fühle, als das, was ich denke, als das, was ich vor Augen habe. Und dazu muss ich mich manchmal vielleicht 10-mal am Tag durchringen. Das ist ein Kampf. Der Paulus hat mal gesagt, ermuntert euch mit Gottes Wort. Das heißt, ermuntert euch dadurch, dass ihr Gottes Realität auch entgegen dem Augenschein über euer Leben ausruft und ausspricht. Dass in euren Gedanken Gottes Realität ist und nicht das, was euch vor Augen vielleicht ist. Ich gehe ganz fest davon aus, dass auch der Josua und der Kaleb die Hose voll hatten, als sie diese Leute in Kanaan gesehen haben, diese Stadtmauern von Jericho. Die hatten Schiss, kann ich mir gut vorstellen. Und trotzdem sagten sie, aber weil es uns Gott versprochen hat, reden wir gar nicht erst von einer Niederlage, sondern er hat uns den Sieg versprochen. Also gehen wir rein. Die Bibel sagt mal im Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, Worte haben eine Macht, können Macht haben. Im positiven und im negativen Sinne. Unsere Worte, die wir sagen, die können wie eine Saat sein, die dann die entsprechende Ernte bringt. Also es sagt einem Kind oft genug, dass es nichts wert ist und es ist auf dem besten Weg, auch ein wertloses Leben zu führen. Oder es sagt dir ständig, dass es dir unmöglich ist, diese Prüfung zu schaffen und du wirst Angst ernten, mit der du auf diese Prüfung zugehst. Oder es sagt dir immer wieder, wie furchtbar dein Ehepartner oder wie furchtbar deine Eltern sind und du wirst eine Sicht ernten, die auch nur noch das Furchtbare sieht. Durch unsere Reden füllen wir uns entweder mit Hoffnung oder mit Hoffnungslosigkeit, mit Glauben oder mit Zweifel. Und Gottes Wort sagt, denn was der Mensch säen wird, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Auf dem Fleisch säen oder auf dem Geist säen. In diesem konkreten Zusammenhang, da ging es um Geiz, aber ich denke, das kann auch auf unsere Reden übertragen werden. Also reden wir im Glauben, reden wir im Geist oder reden wir im Fleisch, im Unglauben? Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, wenn es sein muss, täglich neu. Und wenn es sein muss, alle paar Stunden, wenn mein Reden wieder im Unglauben ist. Wir entscheiden, was wir säen. Und wahrscheinlich machen wir mit unserem fleischlichen Reden oftmals Gott einen Strich durch die Rechnung, wenn er uns gerade segnen wollte. Erinnert euch nochmal an die Israeliten. Gott wollte Israel in das neue Land Kanaan führen. Er hat es ihnen versprochen und er wollte sie dort drin reich segnen. Aber ihr fleischliches Reden bremste sie aus. Da heißt es im Bibeltext, die 10 Kundschafter brachten ein böses Gerücht auf. Und dann war das ganze Volk vergiftet. Die Reise Israel durch die Wüste hätte 11 Tage dauern können. 11 Tage. Wie lange hat es gedauert? 40 Jahre. Warum? Die Kundschafter haben im Unglauben gelebt und geredet mit ihren Worten, das Volk vergiftet. Kann es sein, dass es in deinem Leben an der einen oder anderen Stelle nicht vorwärts geht und du dich wie Israel im Kreis drehst, in der Wüste, weil du es noch nicht gelernt hast, in dem einen oder anderen Punkt im Glauben zu reden? Ich weiß nicht. Und ich möchte mir das eine Lehre sein von Israel. Und dazu gehört ja auch zum Beispiel das Thema Jammern und Klagen. Beklag dich und du bleibst stehen oder lobe Gott und er wird dich erheben. Jesus sagte mal im Johannes 6, Vers 43, murrt nicht untereinander. Und ich denke mal, sich zu beklagen ist Sünde. Das bremst Gottes Segen aus und öffnet auch ein Feintor und Tür. Versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht um das Klagen an sich. Es gibt ja in der Bibel Psalmen und da sind auch viele Klagepsalmen. Klagen ist okay, Gott hält so manches aus. Aber was ich auch davon lerne, dass diese Klagepsalmen eigentlich immer im Lob Gottes enden und immer damit enden, dass der Psalmbeter sagt, und Gott, ich werde es erleben, dass du mir hilfst. Also es geht nicht darum, nicht klagen zu dürfen. Mir geht es gerade mal um das Jammern und Beklagen, wo man so rumjammert, dass Gott die Möglichkeiten, Gottes Möglichkeiten ausklammert. Jammernde Worte voller Klage, die haben eine zerstörerische Macht. Sie zerstören die Freude dessen, der sich beschwert und kann auch die Leute um einen herum vergiften, wie damals das ganze Volk vergiftet wurde. Und genau das war ja damals das Problem. Der Paulus, der lehrt in Epheser 4, Vers 29, dass wir keine faule oder schmutzige Sprache gebrauchen sollen. Jammern und Beklagen oder auch Lästern und was es alles gibt, ne? Das ist schmutziges Gerede, mit dem wir nicht anderes vergiften, sondern wir vergiften unser Leben. Wir bremsen Gottes Segen für unser Leben aus. Dann möchte ich nochmal fragen, kann es sein, dass wir unsere Zukunft vergiften, indem wir uns über das, was gerade geschieht, beklagen, rumjammern, lästern, spotten? Wenn wir uns über die gegenwärtige Lage beklagen, im negativen Sinne, dann bleiben wir drin. Wenn wir Gott inmitten der Schwierigkeiten loben, wird er uns herausheben und den Weg zeigen. Wahrscheinlich heißt es auch deshalb Dankopfer. Das heißt mal in der Bibel, Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank. Also ein Opfer ist ja immer das, was einem wehtut. Wenn heute die Kollekte nachher eingesammelt wird und du haust halt einen Euro rein, wie ich das am Sonntag in der Kirche mache, oder 2 Euro oder so, dann ist das ja kein Opfer, weil mir das nicht wehtut. Aber wenn ich jetzt in Fuffi nachher reinlegen soll oder so, das wäre ein Opfer. Weißt du, das tut mir weh. Gott Dank zu opfern, wenn es uns gut geht, das ist auch wichtig, aber das ist noch nicht letztlich ein Opfer, weil das geht ja leicht von den Lippen. Aber in Situationen wie Israel vor Jericho, wo alle eigentlich sagten, ihr werdet sterben, wir bringen euch um. Und sie sagen, Gott, ich danke dir, dass wir jetzt hier sind, weil ich weiß, du bist mit mir. Ich danke dir. Da fängt das Opfer an. Das bedeutet nicht, dass wir Gott für die negativen Dinge danken sollen, aber dass wir trotz dessen danken, dass er doch mit uns ist. Wie oft werden wir unzufrieden, fangen an zu jammern und uns zu beklagen, zum Beispiel über Lehrer oder über Mitschüler oder Kollegen, über die wir dann lästern, oder darüber, dass die Eltern oder die Ehepartner nicht das machen, was man eigentlich will. Oder darüber, dass die Mutti nicht richtig gekocht hat. Oder im Stau auf der Autobahn oder über den ungerechten Staat? Warum danken wir nicht, dass wir zum Beispiel überhaupt eine Schule haben, in die wir gehen dürfen? Warum danken wir nicht, dass es überhaupt Lehrer gibt, die sich mit uns abmühen? Warum danken wir nicht, dass wir überhaupt Mitschüler haben? Warum danken wir nicht, dass wir überhaupt einen Supermarkt haben, in dem wir gehen können? An der Supermarktschlange, hast du da schon mal angefangen zu danken? Danke, dass ich jetzt in dieser Schlange überhaupt stehen darf, dass ich überhaupt ein Geschäft habe. Oder danke, dass ich überhaupt Eltern habe, auch wenn sie gerade ein bisschen komisch sind. Danke, dass ich überhaupt einen Ehepartner habe. Danke, dass du mir zeigen wirst, wie ich mit ihm umgehen kann. Oder danke, dass ich jetzt hier an dieser Stelle in dem Stau stehen darf und nicht in dem Unfall 2 Kilometer weiter vorn bin. Oder danke, Jesus, dass ich in so einem Staat wie Deutschland leben darf, in dem Demokratie herrscht und nicht gerade in Syrien bin. Ich muss sagen, ich bin im Jammern und Beklagen eigentlich Weltmeister. Aber im Danken bin ich noch eine Niete. Aber ich merke, ich muss das lernen. Das heißt in meinem Thessalonischer Brief, dankt alle Zeit, rauf und runter am Tag. Und wenn ich ein bisschen nachdenke, merke ich, es gibt gar nicht so viele Minuten am Tag, wie ich danken könnte. Das heißt ja nicht, dass man nicht nötige Kritik auch äußern darf. Aber es geht darum, dass wir in allem trotzdem danken und dass unsere Rede eine ist, die Gottes Verheißungen einbezieht. Und nicht eine Rede ist wie die der 10 Kundschafter. Die Bibel sagt, Tod und Leben stehen unter Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Den Israeliten war das Leben versprochen. Sie haben den Tod gewählt. Obwohl ihnen so viel versprochen war, redeten sie, als hätten sie nie ein Versprechen bekommen. Und am Ende blieb ihnen das Nichts. Wir haben Gottes Wort, wir haben seine Zusagen. Aber wie reden wir? Wie redest du? Im Glauben oder im Unglauben? In den ganz alltäglichen Sachen? Was säst du mit deinen Worten? In deinen Freundschaften, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule? Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie eine Erfolgsstrategie zu sein, dass man immer nur positiv spricht. Es geht darum, dass wir Gott verherrlichen, selbst mit dem, was wir sagen im Alltag. Es geht darum, dass die Welt erkennt, selbst an unserem Reden, dass wir aus einer Hoffnung leben, die durch nichts zu trüben ist. Nicht durch ein kaputtes Auto, nicht durch ein Problem, das vor uns aufsteht, durch nichts. Sind es Schwächen und Probleme, wir reden in Hoffnung, weil wir diese Hoffnung haben. Sind es Widerstände und Feinde oder irgendwelche Typen und Tussen, die uns das Leben vielleicht schwer machen, wir bleiben in Liebe und Demut und wir reden von Hoffnung. Und erleben wir Sieg und Erfolg, dann reden wir trotzdem in Demut und Dankbarkeit. Und da, wo uns das schwerfällt, dann müssen wir uns als Christen gegenseitig dazu ermutigen. Und ich bin dankbar, dass wir glauben dürfen. Und ich bin dankbar, dass wir auch so reden dürfen, wie wir glauben. Und dass wir dann nicht in diese Falle tappen müssen, wie die Israeliten reingetappt sind. Also lasst uns Gottes mächtiges Wort zu unserem Reden machen, zu unserer Sprache machen. Gottes Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Im Himmel, auf der Erde und durch unser Reden. Und dazu wünsche ich uns allen Gottes Gnade, dass wir das lernen und dass wir uns gegenseitig immer wieder dazu ermutigen. Seid dafür gesegnet. Amen.